Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einem weiteren Ketzer-Spezial zum Kirchentag 2017. Ich bin verbunden mit Christian und Philipp. Hallo, Christian und Philipp.
Hallo.
Hi.
Und ich wollte euch über meine Bettenrecherche informieren. Der Kirchentag macht ja jedes Jahr so eine, oder nicht jedes Jahr, den Kirchentag gibt es ja nur alle zwei Jahre. Bei jedem Kirchentag gibt es so eine Bettenaktion. Es geht darum, ein paar tausend Privatquartiere zu finden, damit die Kirchentagsbesucher kostenlos übernachten können. Und wir merken uns im Hinterkopf, kostenlose Übernachtungen bringen natürlich nichts im Hinblick auf die Umweltrendite, von der der Kirchentag ja immer spricht. Die machen ja mal Werbung damit, dass die ganzen Kirchentagsbesucher so viel Geld in die Stadt bringen. Und dieses Bettenziel, das liegt immer so ungefähr um 10.000 Betten. Und das haben die auch dieses Jahr natürlich in Berlin wieder gemacht. Und als Ziel wurde ausgegeben, 15.000 Betten wurden gesucht. Naja, und ich verfolge natürlich immer so die Medienberichterstattung zum Kirchentag. Und irgendwann fiel mir auf, dass das Bettenziel von 15.000 auf 12.000 gesenkt worden war. Also 20% Absenkung. Und da dachte ich schon, na, vielleicht kriegen die nicht so viele Betten, wie sie ursprünglich gehofft hatten. Es könnte natürlich auch sein, dass sich nicht so viele Besucher angemeldet haben und sie von daher nicht so viele Betten brauchen. Das weiß ich also nicht. Naja, das war mir jedenfalls aufgefallen. Und dann hat mich natürlich interessiert, am Ende der Bettenaktion, ob sie nun ihre 12.000 Betten erreicht hätten. Und bemerkenswerterweise wurden, anders als in den Vorjahren, dieses Mal keine richtigen Zahlen genannt. Also bei den Kirchentagen vorher, da hieß es dann immer so, ja, uns fehlen noch so 300, 400 Betten und melden Sie sich nochmal. Aber im Großen und Ganzen haben wir das Ziel erreicht. Dieses Mal musste ich erst ein bisschen suchen und dann habe ich tatsächlich eine Schlagzeile gefunden, Bettenziel ist erreicht. Und habe auch auf Facebook ein Video vom Kirchentag selber gefunden, wo drunter stand, das Bettenziel ist erreicht. Es waren aber keine Zahlen genannt. Und dann, als ich ein bisschen nachgeforscht habe, habe ich gesehen, dass offenbar gemeint war, es wurden rund 12.000 Betten gefunden. Und damit wurde dann praktisch erklärt, dass das Bettenziel erreicht worden sei. So, das kann natürlich sein und es spricht eigentlich auch nichts dagegen, dass der Kirchentag 12.000 Betten gefunden hat. Aber,
also wir reden hier von Berlin, oder?
Wir reden von Berlin, genau. Also der Kirchentag, der jetzt diese Woche...
Das ist
also
nicht eine kleine Stadt oder so, ne?
Ja, deswegen wäre das für mich auch völlig... Jetzt gut, die Berlin ist natürlich nicht so christlich geprägt. Ich habe später die Info bekommen, dass der Kirchentag tatsächlich in den letzten Jahren es schwerer hat, Betten zu finden, wenn man nicht in evangelischen Hochburgen ist. Was ich nun bemerkenswert fand, weil ich jetzt gedacht hätte, dass wenigstens die Katholiken noch auch mal ein paar Betten bereitstellen könnten, ne, für die verlorenen Seelen da von den Protestanten. Mhm. Aber offensichtlich ist das mit den Betten nur noch gute Resonanz, wenn man in evangelischen Hochburgen ist. Und Berlin zählt, glaube ich, nicht zu den evangelischen Hochburgen. Philipp, sehe ich das richtig?
Ja, genau.
Gut, okay. Also, ich habe dann mal gedacht, oh, wie kann man jetzt rauskriegen, ob die das Ziel erreicht haben oder nicht, und habe mal bei Stuttgart 2015 habe ich mal geguckt, wie das da aussah. Und in Stuttgart hatten sie gesagt, ja, wir haben hier fast 10.000 Betten gefunden. Das war auch das Ziel gewesen. Und dann habe ich in der Statistik nachgeguckt. Der Kirchentag, da gibt es ja immer diese Statistiken, wie viele Besucher da waren und so weiter. Nach allem Möglichen ist das aufgegliedert. Und da fiel mir nun auf, dass nur 7.000 Leute in Privatquartieren untergebracht waren. Während also vorher hieß es, seien 10.000 Privatquartiere gefunden wurden. Und da dachte ich mir, das kommt mir ein bisschen komisch vor. Denn die müssen ja ungefähr wissen, wie viele Quartiere die brauchen. Und die werden ja jetzt nicht noch unnötig da Tausende von Betten anleiern, wenn sie die gar nicht brauchen. Jetzt habe ich mal bei den Kirchentagen vorher geguckt. Das waren eben diese Hamburg und Dresden. Und da war das so, dass das Bettenziel, das also verkündet wurde, als mehr oder weniger erreicht, und die Statistik mit den Privatquartieren, dass es immer ziemlich gut passte. Ne? Und da hatte ich den Eindruck, dass der Kirchentag möglicherweise da die Öffentlichkeit verarscht hat, indem einfach behauptet wurde, wie früher auch, das Bettenziel sei erreicht worden. Jedenfalls, wurden erklärt, es sind knapp 10.000 Betten gefunden worden und es haben weniger als 7.000 Leute haben in privaten Unterkünften übernachtet. Und Unterkunft meint hier, Privatquartier meint hier ein Bett. Also das ist, der Kirchentag zählt immer Betten als Privatquartier. Also es ist jetzt kein Unterschied zwischen Haushalt mit mehreren Betten und Betten. Und das passte eben bei den beiden Jahren vorher ziemlich gut. Und da dachte ich, das könnte ja nun bedeuten, dass der Kirchentag eben Schwierigkeit hat, an Betten zu kommen. Und dass er dann eben beim letzten Mal möglicherweise einfach behauptet hat, er hätte die Betten gefunden, damit das nicht so einen schlechten Eindruck macht. Und ich hatte ja erwähnt, dass es dieses Jahr so ein Video gab, wo es in der Beschreibung hieß, das Bettenziel ist erreicht. Da ist der Chef der Berlinale, Dieter Koslik, malt also ein Szenario aus, wo er sagt, eigentlich war hier der Termin angesetzt, um noch ein Werbevideo für die Bettenaktion aufzunehmen. Aber das hat alles schon so super funktioniert, dass ich mich jetzt einfach nur noch bedanken will. Das heißt, der Kirchentag malt hier ein Szenario aus, als sei diese Resonanz auf die Bettenaktion sei so gut gewesen, dass er am Ende gar nicht mehr hätte werben müssen. Ne? So, jetzt war aber anderthalb Wochen vor Ablauf der Frist fehlten noch 2.400 Betten. Ne? Und selbst wenn man davon ausgeht, dass die alle Betten gefunden haben, hätten die pro Woche nur 1.000 Betten gefunden. Und ich nehme mal an, dass man grundsätzlich so eine Abflachung der Resonanz hat, weil ja, sagen wir mal, irgendwann die Leute, die dafür in Frage kommen, abgegrast sind und man immer mehr Anstrengungen unternehmen muss, um noch neue Leute dafür zu kriegen. Das wurde auch tatsächlich gemacht in der letzten Woche. Aber ich habe nicht gesehen, zu welchem Zeitpunkt es hier eine Situation gegeben haben sollte, wo man einerseits noch ein Werbevideo machen wollte. Das heißt, das kann ja jetzt nicht am letzten Tag gemacht werden. Das muss ja mit ein bisschen Vorlauf gemacht werden, damit man das Video noch veröffentlichen kann, damit die Leute das dann auch noch gucken können und sich dann melden können und die Betten bereitstellen. Ne? Aber wenn man diesen Vorlauf betrachtet, sagen wir von einer Woche, dann ist man nun wieder genau in der Woche drin, wo die gerade noch ihre große Aktion, da waren alle Prominenten da in Berlin und Wolfgang Thierse natürlich auch. Ne? Die haben sich da in der letzten Woche quasi nochmal eingesetzt, oder in der vorletzten Woche, um für Betten zu werben. Und das passt halt nicht. Auf der einen Seite, dass noch 2.400 Betten fehlen sollen, die in zwei Wochen gefüllt werden müssen, dass massive Anstrengungen noch unternommen werden, um dieses Ziel zu erreichen. Und dass praktisch zeitgleich jemand erklärt, ja, dass die Resonanz war schon so gut, dass wir jetzt praktisch gar keine Werbung mehr nötig haben. Ne? So, also mein Eindruck war, dass jetzt zu meiner eigenen Überraschung, es ist ja noch nicht mal die Schuld des Kirchentages, wenn die Leute nicht genug Betten bereitstellen. Ne, das liegt ja nicht in deren Hand. Und es ist ja so oder so immer eine anerkennenswerte Leistung, wenn der Kirchentag mit Unterstützung vieler Prominenter überhaupt so viele Leute findet, die kostenlos da Gäste beherbergen. Ne? Hat Carsten Frerk ja übrigens auch mal gemacht beim Katholikentag. Den habe ich ja gestern interviewt. Und er sagt, als der Katholikentag in Hamburg war, haben er und Evelyn mal katholische Mutter mit zwei Töchtern aufgenommen. Und was er dabei für Erfahrungen gemacht hat, das könnt ihr euch dann ja in dem Carsten-Interview anhören. Also ich habe dann den Kirchentag angeschrieben und habe gesagt, hier, das kommt mir ein bisschen seltsam vor. Aber häufig gibt es ja, das habe ich auch schon oft genug erlebt, häufig kommt mir was komisch vor und dann stellt sich nachher heraus, da gibt es eine ganz harmlose Erklärung. Und hier hat sich jemand gemeldet vom Kirchentag, bei dem ich mich auch ganz herzlich bedanken möchte. Der hatte mir vorher schon Veranstaltungen genannt, die für Atheisten interessant sind. Also es sind da ungefähr fünf Veranstaltungen oder so, glaube ich, von 2.500. Aber er hat die extra rausgesucht, weil ich habe in der Kirchentagsprogramm Datenbank habe ich nach Atheisten gesucht und habe überhaupt nichts gefunden.
Ne?
Und
dann ja, du hättest nach Humanisten suchen müssen.
Ah, gut, da bin ich drauf gekommen. Gut, dann Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer. Falls ihr die Infos nicht anderweitig kriegt, dann googelt nach Humanisten.
Dann sind die gar keine Humanisten, die Evangelischen.
Nein.
Sondern die Atheisten sind die Humanisten.
Naja, also der Herr Der Herr vom Kirchentag sagte also, er sei selber grob begeisterter Podcast-Hörer und ich werde ihn dann auch auf unseren Podcast verweisen. Und wie gesagt, an dieser Stelle vielen Dank. Der Umgang mit ihm war wesentlich netter als mit Matthias Kopp von der Deutschen Bischofskonferenz. Und er sagte also, warte, wo habe ich jetzt die Antwort? Vielen Dank für Ihre Mail. Zunächst muss ich Ihnen zu Ihrer ausführlichen Recherche gratulieren. Also ich hatte ihm das alles so dargestellt, wie ich es euch jetzt gerade dargestellt habe. Ihre Vermutungen sind teilweise richtig, aber ich möchte mich doch stark gegen die Andeutung verwehren, wir würden bei der Erreichung des Bettenziels bewusst lügen oder täuschen. Wie Sie schon sagen, ist die Erklärung weit harmloser und dann hat er mir das unter meiner Fragen, hat er seine Erklärungen geschrieben. Und mir ist auch ganz wichtig, ich will hier nicht behaupten, dass der Kirchentag lügt. Ich habe aber den Eindruck, und auch nach Nachfrage beim Kirchentag sind diese Unstimmigkeiten nicht ausgeräumt worden. Deswegen wollte ich die Sachen zumindest mal so der Öffentlichkeit präsentieren. Kann ja dann jeder selber entscheiden, was er davon hält. Also meine erste Frage war, wie erklärt sich die Diskrepanz zwischen den Zahlen in Stuttgart und für Stuttgart? In Stuttgart war ja gesagt worden, wir haben fast 10.000 Betten gekriegt. Und in der Statistik waren nur knapp 7.000 Übernachtungen in Privatquartieren ausgewiesen. Und in den Vorjahren hatte das immer gepasst. Und dann ist natürlich hier ein Erklärungsbedarf. Wie kommt jetzt plötzlich ein Unterschied von 3.000 oder 2.500 Betten zustande, wenn das vorher so gut passte? Und hier schreibt er mir, wir treten bei jedem Kirchentag zunächst mit einem ungefähren Ziel für die Bettensuche an. Ein Faktor, den Sie bei Ihren Überlegungen unterbewertet haben, ist der tatsächliche Bedarf an Privatquartieren. Ein bewegliches Ziel, das sich jedoch bis zum Start des Kirchentags ständig verändert. Zum Zeitpunkt, wenn das Ziel in der Öffentlichkeit kommuniziert wird, kennen wir den genauen Bedarf noch nicht, da wir im Januar, also das ist dann, wenn diese Bettenaktion startet, mit der Suche beginnen und sich die meisten Menschen mit Quartierwunsch erst in den darauffolgenden Monaten anmelden. Außerdem müssen wir immer einen großzügigen Puffer in der Suche mit einrechnen, da Quartiere manchmal noch kurzfristig abgemeldet werden, Teilnehmende sich wieder abmelden, weil sie doch bei Bekannten unterkommen, krank werden oder ähnliches. Und weil wir versuchen, auf alle Wünsche sowohl von Gastgebern als auch von Teilnehmenden einzugehen. In Klammern gemeinsame Unterbringungswünsche, Allergien, Nähe zu Gemeinschaftsquartieren etc. Deswegen ist das finale Ziel am Ende meist niedriger als die Zahl, mit der wir am Anfang antreten. Ein extrem komplizierter Prozess ist ihr vorausgegangen. Jetzt lese ich erst nochmal seine nächste Antwort vor. Ich hatte nämlich gefragt, wie viele Privatquartiere wurden denn jetzt für den Kirchentag in Berlin gefunden? Und da schreibt er, wir hatten zwischenzeitlich knapp 12.000 Privatquartiere. Also das war ja auch das Ziel gewesen, das herabgesetzte Ziel. Aber durch den oben beschriebenen Prozess wird es auch bei diesem Kirchentag eine Diskrepanz zur finalen Zahl an Menschen im Privatquartier geben. Die finale Zahl nennen wir wie immer nach dem Kirchentag, wenn die Statistik vollständig ist. Und ich hatte auch noch gefragt, warum das Bettenziel von 15.000 auf 12.000 herabgesetzt wurde. Weil mir eben nicht klar war, war die Resonanz zu schwach, sodass das unrealistisch war, oder wurde gar nicht so viel nachgefragt. Und hier hat er mir geschrieben, Ihre zweite Vermutung stimmt. Wir haben unsere Planzahlen insgesamt nach unten korrigiert. Also auch die Zahl der Kirchentagsbesucher. Ich glaube, am Anfang wurde mit 140.000 Dauergästen verkündet und mittlerweile rechnet man mit 100.000 Dauergästen. Warten wir mal ab, ob es dann wirklich so viele sind.
Spoiler, nein.
Weißt du schon, Philipp? Machst du da so einen Rausschmeißer vor dem Kirchentagsgelände?
Ach, das hat man so im Gefühl mittlerweile.
Gut, also wir haben die.
Das ist wie bei Trump die Menge bei der Inauguration.
Guter Gag, den sollten wir uns in Reserve halten. Also, er schreibt mir hier, wir haben unsere Planzahlen insgesamt nach unten korrigiert, die, wie gesagt, lange vor Beginn des Anmeldeprozesses avisiert wurden. Und weil wir zu einem bestimmten Zeitpunkt abschätzen konnten, dass der Bedarf niedriger wird als ursprünglich angenommen. In Berlin war vor allem der Faktor Übernachtung bei Bekannten größer als erwartet. Also habe ich auch wieder gelernt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass alle, die nicht, also bei der Kirchentagsstatistik und bei der Überlegung, wie viel Umsatz machen die Kirchentagsbesucher, kann man nicht davon ausgehen, dass alle, die nicht in Gemeinschaftsunterkünften sind, auch im Hotel unterkommen. Weil eben viele auch bei Bekannten unterkommen und das macht dann auch keinen Umsatz für die Hotellerie. Also Carsten sagte gestern, dass ein paar Prozent, ich glaube so 2-5% der Kirchentagsbesucher überhaupt nur im Hotel übernachten.
Ich frage mich auch bei den Gemeinschaftsunterkünften, die werden ja in Schulen untergebracht. Mhm. Und dafür müsste eigentlich der Kirchentag Mieter an die Stadt Berlin zahlen.
Ja, das ist.
Wird passiert das? Weißt du da was?
Ich glaube, bisher war es so, dass die Städte Finanzzuschüsse geleistet haben und Sachleistungen. Und diese Raumnutzung oder so, also was die Stadt dann macht, das wäre Sachleistung. Es ist aber mittlerweile häufig so, dass die Städte diese, in Berlin ist, glaube ich, die Messe, das ist ein städtischer Betrieb. Und die Verkehrsbetriebe, das sind städtische Betriebe und so weiter und so weiter. Und bei den Schulen weiß ich es nicht. Die müssen das dann oft sozusagen dem Kirchentag in Rechnung stellen, weil das mit der Buchhaltung sonst nicht passt. Ne? Und ich glaube, in Münster versuchen die zum ersten Mal auch diese ganzen Sachleistungen der Stadt wertmäßig abzuschätzen. Und ich glaube, in Münster war zumindest angestrebt, weiß nicht, ob das noch aktuell ist, ich glaube, da hat sich der Bürgermeister oder das Parlament irgendwie geändert, angestrebt war keine Finanzleistungen, sondern nur Sachleistungen. Und die Sachleistungen würden dann aber dem Betrag nach qualifiziert. Also wenn der Kirchentag in Münster oder Katholikentag das Messegelände mietet, dann würde geguckt, was hätten die normalerweise da an Miete zu zahlen. Wenn die Stadt dann irgendwo sauber macht, dann würde berechnet, was müsste dafür anzusetzen. Das ist auch für den städtischen Haushalt heutzutage oft wichtig. Also, als letztes schreibt er mir hier noch, tatsächlich ist die Anwerbung von Privatquartieren in den vergangenen Jahren, vor allem in Städten, die keine evangelischen Hochburgen sind, wie Stuttgart oder Berlin. Also Stuttgart und Berlin sind offensichtlich keine evangelischen Hochburgen. Bei Stuttgart war ich mir nicht ganz sicher. Das ist doch da Pietkong-Region alles. Schwieriger geworden, was wir natürlich schade finden. Es hat aber in Berlin am Ende jeder ein Privatquartier bekommen, der sich um eins beworben hat und unsere Kriterien für Privatquartiere, zum Beispiel Alter, entsprach. So, meine erste Frage ja, wie ist diese Diskrepanz in Stuttgart zu erklären, dass praktisch 3000 weniger Leute Privatquartier hatten, laut der Statistik, als vorher als Bettenziel angegeben war. Und es leuchtet mir natürlich ein, Planzahlen, darauf kann man Leute nicht festlagern. Das ändert sich und einerseits sieht man, welche Resonanz erhält man und andererseits, wie viele Betten werden überhaupt nachgefragt. Genau das, was er mir auch nachher geantwortet hat, zu der Frage, warum ist das Bettenziel von 15.000, also jetzt dieses Jahr in Berlin, von 15.000 auf 12.000 runtergesetzt worden. Ne? Da sagt er ja, die melden sich dann erst nach dem Januar an und dann merkt man, wie viele Anmeldungen kommen rein, wie viele Bettenvorschläge kommen rein. So, dieser Prozess lässt es dann aber eben immer noch fragwürdig erscheinen. Da würde man ja meinen, dass sich praktisch Bedarf und Bettenbereitstellung irgendwie aneinander annähern. Ne? Und es ist dann eigentlich für mich nicht nachvollziehbar, wie der Kirchentag dann 4 Wochen vor dem Kirchentag in Stuttgart noch von 10.000 Betten ausgehen konnte und darum gebeten hat, nochmal ausdrücklich, die Frist war schon abgelaufen oder war kurz vor Ablauf, haben sie ausdrücklich gesagt, uns fehlen noch, glaube ich, 400 Betten, bitte meldet euch nochmal, wenn ihr Betten zur Verfügung stellen wollt. Es ist für mich nicht vorstellbar, wenn das in den Vorjahren so gut geklappt hat, wieso jetzt hier das so auseinanderlaufen sollte. Ne? Wenn sich bis dahin jetzt nur 7.000 Leute angemeldet hätten, dann hätten sie ja sagen können, okay, wir haben zwar keine 10.000 Betten gefunden, aber wir haben genug Betten gefunden, ihr braucht jetzt nichts mehr zu bringen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist irgendwie nicht plausibel. Meine andere Frage bezog sich auf dieses Video. Wann wurde das Video aufgenommen und wie viele Betten waren zu diesem Zeitpunkt gefunden? Interessant bei den Antworten ist, ich hatte ja konkret gefragt, wann ist das Video aufgenommen worden und wie viele Betten wurden überhaupt gefunden? Und ich habe darauf beide, weder auf das Datum noch auf die Bettenzahl, eine konkrete Antwort gekriegt. Ne? Er sagte mir, wir haben zwischenzeitlich knapp 12.000 Privatquartiere gefunden. Das hört sich für mich aber so an, dass das nicht zum Stichtag war, sondern dass dann sozusagen noch nachträglich welche dazu kamen. Ne? Also ich nehme mit, das sieht für mich so aus, als hätten die mit Ach und Krach diese 12.000 Privatquartiere gefunden. So, zu dem Video schreibt er, tatsächlich wurde das Video mit Dieter Kossig früher aufgenommen, als es veröffentlicht wurde, da Herr Kossig nur an diesem Tag Zeit hatte. So, ich habe in einer anderen Meldung gefunden, dass Herr Kossig am 20. April einen Kirchentagstermin hat. Deswegen vermute ich, dass das Video auch am 20. April aufgenommen wurde. Das war anderthalb Wochen vor Ablauf der Frist. Also das war praktisch an, gerade als diese Kampagne mit den Prominenten gestartet wurde. Und zu dem Zeitpunkt können sie eigentlich noch nicht gewusst haben, dass das Ziel erreicht wird. Ne, sonst hätten sie ja diese Kampagne nicht starten können. Also Herr Kosik hatte nur an dem einen Tag Zeit. Wir spürten zu diesem Zeitpunkt bereits die Wirkung unseres Hilfeschreis, dass wir noch Betten benötigten und konnten abschätzen, dass innerhalb der nächsten Tage der Bedarf gedeckt sein würde. Deswegen sind wir im Einverständnis mit Herrn Kosik von einem Werbevideo auf ein Dankesvideo umgeschwenkt. Hätten wir unser Ziel nicht erreicht, hätten wir es natürlich nicht veröffentlicht. Also mein Punkt war, ich sehe ja ein, dass man diese Danke-Videos vorher aufnimmt, wenn man die Prominenten gerade da hat. Ne? Das ist ja auch nicht so einzusagen. Das ist ja so, wie sag mal, Hillary Clinton ihre Siegesrede schon geschrieben hatte und nicht erst abgewartet hat, ob sie gewinnt oder nicht. Ne? Aber es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn du die Rede vorbereitest. Aber du kannst sie dann eben nicht halten, wenn du nicht siegst. Ne? Und genauso kannst du aus meiner Sicht, es ist unredlich, so ein Video zu veröffentlichen, wenn die Situation sich dann gar nicht so ergeben hat, wie sie sich das ausgemalt haben. Und jetzt habe ich erst überlegt, naja, ist das vorstellbar, dass die da merken, wir erreichen das Ziel noch? Für sich genommen wäre das denkbar. Ne? Aber dann müsste man eigentlich erwarten, dass sie am Ende ihre 12.000 übererfüllt hätten. Ne? Denn nur wenn der Andrang so groß ist, dass du, sag mal, sicher sein kannst, dass du das Ziel erreichst, kannst du es vorher absehen. Ne? Wenn das Ziel mit Ach und Krach nur erreicht wird, ist eigentlich wieder nicht nachvollziehbar, zu welchem Zeitpunkt das vorher absehbar gewesen sein sollte, dass man ernsthaft von einem Werbevideo auf ein Dankesvideo hätte umschwenken können. Ne? Ist das so? Mhm. Könnt ihr meine Skepsis da nachvollziehen?
Ja.
Ja, gut, das habe ich ihm dann natürlich geschrieben. Ich würde ihn ja gerne glauben. Also ich will ja auch dem Kirchentag jetzt nichts Falsches vorwerfen. Und diese Bettensache, die ist ja eigentlich sowieso völlig, völlig unwichtig. Ne? Und dann habe ich ihm aber gesagt, aber so kann ich es nicht glauben, weil eigentlich die Fragen nicht wirklich beantwortet sind, sodass es plausibel ist. Und dann hat er mir nochmal freundlich geantwortet, hat aber gesagt, ich würde mich gerne über die gegebenen Antworten hinaus nicht weiter äußern. Und da muss ich sagen, also ich verstehe natürlich auch, dass der anderes zu tun hat und jetzt nicht für unseren Petzer-Ketzer-Podcast da noch Heerscharen von Kirchentagsmitarbeitern ins Archiv schickt oder so. Aber in dem Punkt dachte ich dann eben, ich will nicht den Vorwurf machen, dass der Kirchentag lügt, aber ich habe den Eindruck und wie gesagt, da der Kirchentag eigentlich transparent sein sollte und B ja auch Millionen von der öffentlichen Hand kriegt, kann es eigentlich nicht sein, dass hier, wenn das jetzt so wäre, kann sich ja jetzt jeder selber überlegen, wie plausibel er das findet, dass die hier einfach mal ihre Aktionen, ihre Bettenaktionen als Erfolg darstellen, wenn es kein Erfolg ist. Ne? Und zumal bei dem Video, fiel mir dann nachher noch ein, das Video hätte als das Video gedreht wurde, hätte eigentlich, so wie es sich mir darstellt, schon klar sein müssen, dass die Situation, die in dem Video dargestellt wurde, gar nicht mehr eintreten konnte, weil es einfach schon zu spät war und weil eben das Ziel auch gar nicht erfüllt wurde. Es wurde ja wohl gerade mal mit Ach und Krach erfüllt. Und das heißt, es kann aus meiner Sicht auch keine Situation mehr gegeben haben, wo man noch ehrlicherweise so ein Video hätte aufnehmen können, wo man sagt, also wir haben das jetzt gar nicht mehr nötig zu werben und die Resonanz war so super. Ne? Dass ein Dankesvideo aufgenommen wird, das ist natürlich klar. Das haben die Leute, denke ich, auch verdient. Aber ich habe den Eindruck, der Kirchentag faked hier, until er es makes, nämlich die nächste Zusage wieder von der nächsten Stadt, wieder die Millionen Subventionen nochmal. Ich sage nicht, dass es so ist, aber ich habe den Eindruck, wie seht ihr das? Könnt ihr mich hier korrigieren? Oder Philipp, du bist ja da in Berlin, hast vielleicht auch Einblicke?
Muss ich dich enttäuschen?
Also keine Einblicke.
Ich meine, man muss mal vielleicht nochmal das zurechtzurücken. Also Berlin hat, ich meine, früher war ja Berlin eine evangelische Hochburg und das war praktisch alles evangelisch. Ne? Und dann mittlerweile gibt es da nur noch 19% Protestanten, 9% Katholiken 8% Muslime in der Statistik von Statista.com. Das heißt, und der 63%
sind Konfessionen. Das heißt, es gibt etwa so viele Katholiken wie Muslime in Berlin.
Ja, und das ist dann rund die Hälfte der Protestanten. Also, wenn du jetzt quasi das gläubige Spektrum da anschaust, und das sind auch nur rund 40% der Bevölkerung, weil 63% sind konfessionslos oder haben andere Religionen. Also es gibt ja sicherlich noch ein paar Juden und ein paar Sikh und was weiß ich alles, aber die sind dann nicht mehr statistisch relevant. Das heißt, die haben sich jetzt also einen Ort ausgesucht, wo sie wirklich in der Minderheit sind, aber traditionell war das eine der ganz großen Hochburgen des evangelischen Lebens. Und das ist natürlich mutig, muss man sagen, dass sie das machen. Vielleicht hoffen sie ja, dass sie ein paar Leute zurückgewinnen können. Ich drücke dem mal die Daumen.
Beten willst du nicht, aber Daumen drücken ist okay für Ketzer.
ist schon eine mutige Entscheidung. Aber andererseits, wo sind dann noch die Hochburgen der Evangelien? In Schleswig-Holstein? Ich habe da nicht so einen Eindruck gehabt, dass sie so gläubig sind, ne? Als ich da gelebt habe. Oder wo sind die jetzt? Ich müsste mal suchen. Also bleibt nicht mehr viel übrig.
Ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Na gut, also können sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt selber überlegen, was sie davon halten. Und vor allem werde ich natürlich die Statistik im Auge behalten und auch bei zukünftigen Bettenaktionen mal nachrechnen, wie plausibel das dort alles ist.
Wir müssen uns da vielleicht vorhalten lassen, dass wir hier Minderheiten diskriminieren.
Also ich hatte ja schon mal so einen Aufruf starten, auch für Atheisten, engagierte Atheisten, Kirchentagsbesucher bei sich zu Hause aufzunehmen. Denn da hätten wir natürlich wahrscheinlich hervorragendes Missionsmaterial oder zumindest Diskussionsleute. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da interessante Diskussionen führen kann. Und hatte schon überlegt, wenn jetzt selbst die Katholiken da keine Betten bereitstellen sollen, ob man da nicht mal auf atheistischer Seite mit dem Kirchentag zusammenarbeitet bei der Bettenaktion. Denn wir lästern zwar immer, aber häufig finde ich es interessant, sich auch mit Gläubigen zu unterhalten. Und die Möglichkeit könnte sich ja hier dann direkt ergeben.
Ich habe ja noch ein Schmankerl, wie man in Bayern sagen würde, zum Schluss. Mhm. Ich war jetzt hier auf der Seite berlin.de und habe nach Religion gesucht. Und ich finde hier Angebote aus dem Serviceportal. Erster Punkt, Kirchenaustritt erklären.
Achso, vielleicht A wie Austritt? Ist das alphabetisch?
Nee, nachher ist nicht alphabetisch. K ist, und dann als zweites Religionsunterricht, der in Berlin ja noch freiwillig ist. Mhm. Und als drittes kommt Verträge mit Kirchen und Religionsgemeinschaften. Mhm. Und dann kommt der Beauftragte für Kirchen, interkultureller Kalender und Kirchen- und Religionsgemeinschaften als letzter Punkt. Also ich denke mal, vielleicht ist es nach Popularität. Das erste ist, wenn man sich Religion erstmal austreten, ne? Und das zweite ist im Religionsunterricht, muss ich überhaupt mitmachen? Das dritte ist, was zahlen wir denn überhaupt noch an diese Minderheitenorganisation? Warum geben wir denen noch Geld hier? Was soll das? Ja.
Okay. Wo wir gerade bei Dialog waren, es gibt ja, hatte ich ja angefragt, tatsächlich eine Handvoll Veranstaltungen, die auch für Atheisten interessant sein könnten. Oder Humanisten, Philipp. Und zwar gibt es ein Podium, Dialog mit humanistischen Gemeinschaften. Und auch hier empfehle ich das Interview mit Carsten Frerk, der hier interessante Dinge zu den Hintergründen, wie das zustande gekommen ist, verraten hat. Die Veranstaltung findet am Samstag statt. Es sind zwei Veranstaltungen, die erste von 14 bis 16 Uhr und die zweite von 16:30 bis 18 Uhr. Also das Podium heißt Dialog mit humanistischen Gemeinschaften. Das erste Thema ist offene Gesellschaft. Wo sind die Grenzen der Toleranz? Und hier spricht unsere spezielle Freundin Christina aus der AU, Kirchentagspräsidentin, Ulrich Lilie, Präsident der Diakonie Deutschland, Professor Dr. Armin Pfahl-Traugber, Politikwissenschaftler und Soziologe. Der schreibt auch viel für den humanistischen Pressedienst. Der macht immer so Buchbesprechungen, da ist mir der Name geläufig. Und als letztes aufgeführt Dr. Michael Schmidt-Salomon, Philosoph und Schriftsteller, GWS-Vorstandssprecher. Und Michael Schmidt-Salomon hat ja auch ein Buch geschrieben, ich glaube, das heißt sogar Die Grenzen Toleranz. Ich habe den
ja, Titel Die Grenzen der Toleranz.
Parat. Und bei diesem Podium oder bei diesen beiden Veranstaltungen, da gibt es Anwälte des Publikums. Und einer, die Anwälte des Publikums, das hat Carsten auch erklärt in seinem Interview, die wollen jetzt nicht so Spinner ans Mikrofon lassen. Und es ist ja, wenn du zu religionsbezogenen Vorträgen gehst und nachher ist eine Fragerunde, es ist immer mindestens ein Spinner da, also außer mir, der so einen langen Vortrag hält mit irgendwelchen total absonderlichen Sachen, die keinen interessieren. Und das wissen die offenbar mittlerweile beim Kirchentag. Gut, die ziehen diese Sorte Leute wahrscheinlich auch an.
Ja. Und, aber deswegen, es wurde ja auch endlich mal Zeit, dass sowas dann eingeführt wird. Also ist ja. Obwohl, sie haben es ja schon früher gemacht, aber also ich erlebe das ja leider immer noch bei allzu vielen Veranstaltungen, dass eigentlich solche Anwälte des Publikums mal nötig wären.
Also ich habe ja diesem freundlichen Kirchentagsmenschen ausdrücklich zurückgeschrieben, dass ich das prima finde, dass jetzt hier richtig mit Atheisten diskutiert wird. Und man braucht sich kein Eintrittsticket für den Kirchentag zu kaufen. Ne, das wäre ja sonst meine Sorge, wenn die Veranstaltung auf dem Kirchentag selber machen, hätten ja jetzt wahrscheinlich Atheisten keine Lust, sich dann eine Tageskarte für den Kirchentag zu kaufen, nur um an der Diskussion teilzunehmen. Nein, die Diskussion ist kostenlos und im Roten Rathaus. Und Carsten hatte mir gesagt, es ist auch extra auf den Samstag gelegt worden, damit auch Berufstätige kommen können. Denn sonst hättest du ja praktisch wahrscheinlich die Leute, die sich extra für den Kirchentag freigenommen haben oder extra dafür angereist sind. Und die normale arbeitende Bevölkerung wäre außen vor gewesen. Jedenfalls, die händigen also keine Mikrofone aus, sondern die sammeln Zettel mit Fragen. Und diese Anwälte des Publikums, das ist ein Kirchenmensch und ein Nicht-Kirchenmensch, die sortieren das dann vor, damit dann die Fragen, die am häufigsten gestellt werden und am interessantesten da von dem Podium beantwortet werden können. Und einer dieser Anwälte des Publikums, das ist eben Carsten Frerk. Und da könnt ihr also bei der Veranstaltung Michael Schmidt-Salomon und Carsten Frerk sehen. Die zweite Veranstaltung geht über das Thema Selbstbestimmung am Lebensende. Brauchen wir eine neue Sterbekultur? Und hier ist Gita Neumann, Referentin Humanistischer Verband Deutschlands. Ich glaube, die Podiumsbesetzung ist mal 4 Personen, 2 kirchlich, 2 nicht kirchlich. Und ich vermute, die andere nicht kirchliche Besetzung ist hier Professor Dr. Dr. H.C. Dieter Birnbacher, Philosoph Düsseldorf. Professor Dabrock, Theologe und Vorsitzender des Ethikrats. Gut, als Theologe wird er wahrscheinlich nicht die nicht kirchliche Seite vertreten und die Geschäftsführung der Diakonie Hospiz Wannsee wird wahrscheinlich auch dann die Kirchenseite vertreten. Ansonsten gibt es auch noch, wer sich noch mehr antun will, es gibt ja noch die Bibelarbeit, Dialogbibelarbeit mit Christina aus der Au und dem Berliner Kultursenator Klaus Lederer, der Atheist ist, also eine atheistische Bibelarbeit. Vielleicht sollte ich mich da auch mal melden, da würde ich auch gerne mal mitmachen. Aber es ist ja auch nur eine Dialogbibelarbeit, also den Atheisten alleine lassen sie vielleicht doch nicht dann daran. Dann gibt es noch, schrieb mir mein freundlicher Kirchentagsauskunftsmensch, für Atheisten interessant ist sicher auch die Podienreihe Menschenbilder und das Zentrum Weltanschauungen. Auch innerhalb dieser Podienreihe Menschenbilder, sag mir, wie hast du es mit der Religion? Hier werden nicht religiöse Menschen diskriminiert. Michael Bauer vom Humanistischen Verband Deutschlands, der hat ja an diesem Bericht Gläserne Wände mitgearbeitet. Hatten wir ja mal vorgestellt hier. Ja, das waren dann schon die Veranstaltungen, auf die ich hier hinweisen kann. Also das dürfte ungefähr 1 Promille der 2500 Kirchentagsveranstaltungen sein oder vielleicht 2 Promille. Ich will aber noch auf eine ganz andere Veranstaltung hinweisen. Es gab ja häufig parallel zu Kirchen- und Katholikentagen immer so, ich sag mal, Gegenveranstaltungen, oft unter dem Namen religionsfreie Zone. Das gibt es wohl dieses Jahr nicht. Carsten sagte mir, das liegt auch daran, dass der Kirchentag, die sind ja sonst so in der Innenstadt, ne, haben die mal ihren Markt der Möglichkeiten und setzen da die große Pissmarke sozusagen, da kommst du nicht am Kirchentag vorbei. In Berlin sind die aber praktisch nur auf dem Messegelände, also als normaler Berliner wirst du wohl gar nicht viel vom Kirchentag mitkriegen oder jedenfalls nicht so viel wie sonst.
Wenn ich kurz dazu einhaken darf,
Philipp,
also ich
ja, bitte.
Mir das ja, ich hab's auch nochmal fürs 11. Gebot bei Facebook gepostet, also es sind 2/3 der Veranstaltungen, die auf dem Messegelände stattfinden werden. Und das Messegelände ist wirklich eingezäunt, nicht eingezäunt, aber umrahmt eigentlich dann von der Stadtautobahn und von vielen noch Gleisanlagen. Mhm. Und dann kommt auch direkt dahinter schon der Grunewald. Also wenn man sich auch mal auf der Karte anguckt, wo das Messegelände liegt, dann ist das sehr weit ab vom Schuss. Und wenn ich dann immer wieder lese, in den bei evangelisch.de, glaube ich, war das, dass ja der Kirchentag in die Stadt kommt und ich weiß leider nicht mehr genau, wie die Formulierung war, aber so als wären die in der Mitte der Gesellschaft dann, dann muss man sich doch fragen, wo das sich widerspiegeln soll. Also wenn ich am Messegelände früher vorbeigekommen bin, dann eigentlich nur, weil ich zur Havel wollte.
Mhm.
Und ja, mehr ist da direkt auch nicht. Ja.
Mhm. Na ja, gut, das wird ja dann interessant.
Oder also, auch nicht.
Wenn der Kirchentag nicht interessant wird, ist das für uns ja auch interessant, Philipp. Ketzer-Win-Win-Situation.
Ja.
Ich möchte noch darauf hinweisen an alle Kirchentagsbesucher, dass man mit dem Besuch des Kirchentags von 5 Admiral auf 6 Admiral aufsteigt.
Das wäre doch cool, wenn wir uns da an den Eingang stellen würden und würden so Orden aushändigen. 6 Admiral.
Also ich würde doch dafür zurückschrecken, religiöse Minderheiten zu markieren.
Halt mit so einem
böse.
Mit so einem gelben Fisch.
Nein, das Gute ist, ab 7 Admiral markieren sich die religiösen Fundamentalisten selber mit Fischen am Auto. Das ist auch sehr gut im Verkehrs, wenn jemand weiß, okay, er vertraut eher auf das Gebet als auf die Straßenverkehrsvorschriften, dann weiß man, dass man da Abstand halten muss, wenn man hinten dran ist und die vielleicht erstmal vorne alleine machen muss. Ich gehe dann im Kopf immer meine Erste-Hilfe-Kurs durch, damit ich weiß, was ich machen muss, wenn der vorne Jesus ans Steuer lässt.
Ja, vor allem besteht ja auch ständig die Gefahr, dass er plötzlich entrückt wird und der Wagen dann fahrerlos ist, ne?
Richtig, ja genau. Und dann ist es für Gott wichtiger, den freien Willen des Automobils zu berücksichtigen, als irgendwelche Heiden zu retten.
Also vielleicht ist das, ich stelle mir gerade vor, dass Gott so eine Art Individualentrückung macht. Er wartet, bis der zu entrückende Christ auf der Autobahn ist und sich dahinter ein Atheist befindet. Dann kann er den Christen mit dem bestmöglichen Effekt entrücken.
Aber das ist nicht so, wie ich das im Film Left Behind im Kopf habe. Also.
Wir können ja, so wie die Podcaster da bei God Awful Movies sagen würden, Crazy Billionaire Money, dann würden wir den Film Left Behind nochmal mit dieser Ketzer-Variante machen. Okay,
genau.
Also auf eine Atheistenveranstaltung will ich aber noch hinweisen. Das ist der Humanistentag in Nürnberg. Der findet ungefähr einen Monat oder 3 Wochen später statt, nämlich vom 15. bis zum 18. Juni 2017. Humanistentag in Nürnberg. Ich glaube, der erste Humanistentag war doch parallel zum Kirchentag in Hamburg, ne? Philipp, weißt du das?
Ja, doch, das müsste richtig sein, ja.
Und ich lese hier mal aus der Ankündigung: Freuen Sie sich auf 4 Tage anregendes Diskutieren, ausgiebiges Feiern und bereicherndes Vernetzen mit Humanistinnen, also HumanistInnen, in der Nürnberger Meistersingerhalle. Auf Deutschlands größten humanistischen Festival zeigen wir, dass HumanistInnen etwas zu sagen haben. Über 40 Veranstaltungen warten auf Sie. Lassen Sie sich begeistern von der Eröffnungsgala mit dem Philosophen Julian Nieder-Rümelin, dem Kabarettisten Frank Lüdecke und dem großen Chor der norwegischen HumanistInnen. Diskutieren Sie mit anerkannten ExpertInnen über spannende Entwicklungen und Kontroversen aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft und genießen Sie geistreiche Unterhaltung bei Kabarett, Science Slam, Jazzkonzert und Kurzfilmwettbewerb. Neue Horizonte und einzigartige Erlebnisse warten auf Sie. Mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Thomas Fischer, Ralf König, Nekla Kelek, Stefan Lorenz Sorgner, Muhannad Khorshide. Oh, dann kann ich den endlich mal fragen, ob dieser Islambeweis tatsächlich von allen Muslimen geglaubt werden muss, aber nur von ein paar. Er hatte mir ja komischerweise nicht geantwortet. Denis. Ja,
hoffentlich bleibst du nicht am Publikumsanwalt hängen.
Ich fürchte, dass ich gar nicht in Deutschland sein werde.
Also ich werde da sein.
Aber guter Punkt, ja, kannst du ja mal fragen vom Ketzer-Podcast. Hier auch wieder Armin Fall-Traugbar, Lisa Basenge und vielen mehr. Wie gesagt, Nürnberg, 15. bis 18. Juni 2017. Ja, Philipp, du wirst auch nach Berlin fahren und Wittenberg. Kannst du da kurz was sagen, was so Stationen auf deiner Tour sind? Carsten bezeichnet es auch als evangelische Wallfahrt, den Kirchentagsbesuch.
Ach je, ich weiß gar nicht, ob ich dazu, nein, eigentlich darf ich dazu noch gar nichts sagen, also wo wir genau sein.
Das muss vielleicht dann später noch rausgeschnitten werden.
Aber es bleibt wahr.
Also, ja, wir sind ja jetzt nicht live und zeichnen nur auf. Du erzähl es uns doch schon mal. Und dann veröffentliche ich es entweder gar nicht oder ich veröffentliche es erst dann, wenn es, sag mal, publik ist. Vielleicht am ersten Tag, das könnte ich ja mit David oder so noch absprechen. Also ich lege großen Wert darauf, dass ich nicht vorab was veröffentliche, was noch nicht raus darf.
Ja, also wir werden auf jeden Fall in Berlin und Wittenberg sein und uns auch an, ja, sag ich mal, prominenter Stelle platzieren. Ich glaube, das 11. Gebot ist mittlerweile eigentlich allen bekannt, deswegen glaube ich nicht, dass dazu noch viel gesagt werden muss, oder?
Meinst du, jetzt unseren Hörern. Müsstet ihr euch da wieder so Genehmigungen holen für die Aktion?
Ich meine ja, aber es wurde auch alles genehmigt. Also, und wir haben mal wieder natürlich Anwälte mit dabei, da ja das letzte Mal, wer sich erinnert, 2016 wurde uns dann ein Platzverweis erteilt, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, aber die Begründung war, dass man ja nicht ausschließen konnte, dass wir Sprengstoff und Waffen im Moses verstecken. Und da wir ein dermaßen großes Sicherheitsrisiko sind, hat man uns deswegen dann des Platzes verwiesen.
Also Carsten sagte mir, dass dieses Jahr, wenn die Figuren aufgebaut werden, kommt die Polizei und untersucht die auf Waffen und Sprengstoff. Und dann kriegt ihr eine Bescheinigung.
Hat er das gesagt? Davon weiß ich noch nicht.
Also, und dann kriegt ihr eine Bescheinigung, dass die Polizei festgestellt hat, da sind keine Waffen und kein Sprengstoff drin. Und wenn dann das nächste Mal die Polizei kommt und fragt, dann könnt ihr den Schein vorweisen. So ist das geplant.
Ach wirklich? Davon wusste ich jetzt noch nicht.
Hatte Carsten gesagt, habe ich aber im Interview nicht. Also wir hatten dann nachher noch...
Hat er das denn in ernsthafter Weise erzählt?
Nein, tatsächlich, macht ja auch Sinn.
Okay. Macht ja auch Sinn. Ah je, diese Verrückten. Dass man sich echt bei sowas absichern muss, naja. Dieses Mal haben wir ja nicht nur den Moses, sondern noch eine Überraschungsfigur. Und wir haben jetzt noch eine kleine Bierdeckel-Aktion gestartet.
Ist die tatsächlich gestartet worden?
Ja, die haben wir durchgezogen.
Also mit dem du zahlst es oder mit dem du zahlst mich,
genau.
Also gut.
Statt dem du siehst mich, du zahlst mich, 11,9 Millionen Steuergelder.
Also hier für Christian, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest, Christian. Der Kirchentag hat doch das Motto, du siehst mich, ne? Und das Logo sind so Krümelmonster-Kulleraugen vor einem orangen Hintergrund. Und dieses Motto, du siehst mich, ist dann so gekrümmt geschrieben, dass das aussieht wie so ein Smiley zusammen mit den Augen. Ne? Und Philipp schickte mir vor ein paar Wochen dann eine verhohene Piepelung dieses Motivs, wo dann statt du siehst mich, du zahlst mich. Und daraufhin habe ich der GBS sofort eine Spende überwiesen, damit diese Bierdeckel gedruckt werden können. Aber mir war nicht klar, ob das tatsächlich auch erfolgt, weil David mir sagte, es seien schon andere Bierdeckel mit dem Moses geplant worden und deswegen war das zwischenzeitlich nicht sicher. Aber Philipp, du sagst...
Wir haben beides.
Gut.
Es ist ja auch witzig, dass... ich meine, wir haben ja schon vor längerem dann diesen 250 Millionen... Euro-Schein geplant als Hinweis auf die Kosten der Luther-Dekade. Und jetzt kommt dieser 0-Euro-Schein von der evangelischen Kirche oder ich weiß gar nicht, welcher Verein das war. Weil, wie war die Begründung? Irgendwie, Gottes Glauben gibt es umsonst? Ich glaube, so war die Begründung.
Ich glaube nicht den Glauben, sondern die Vergebung oder Erlösung. Also ich glaube, Luther sagt ja, im Gegensatz zu den Katholiken, dass du keine guten Werke dazu brauchst. Das ist doch einer dieser theologischen Zwistigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten. Sind die guten Werke nötig oder nicht?
Ja, warte kurz, ich guck noch mal. Wo ist es? Genau, Gottes Gnade gibt es umsonst. Ja, so heißt ist der Spruch auf dem 0-Euro-Schein.
Im Gegensatz zu dem 0-Euro-Schein, der 2 Euro kostet, wie ich auf dem AMB gelesen habe.
Ja, genau.
Und ja, da hilft es auch immer wieder, wenn man weiterliest. Also ich habe gerade recherchiert, Du siehst mich kommt aus dem Korintherbrief. Und wenn man da weiterliest, da steht dann 2 Sätze weiter. Wer in unbekannten Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glauben.
Nein, Du siehst mich kommt aus dem 1. Mose.
Aus dem 1. Mose kommt das? Weil ich habe das jetzt hier gerade, die haben eben gesagt, das wäre aus dem Korintherbrief. Irgendwo habe ich das gelesen.
Ist vielleicht aus dem 1. Mose. Wiederkehrendes Thema. Mhm.
Ja, wahrscheinlich. Also.
Aber der Kirchentag muss sich ja festgelegt haben. Die werden das ja zitieren,
was haben die
Quelle angeben.
Was haben die gesagt?
1. Mose.
Ich lese das immer danach, was dann da steht.
Ja, das ist
1. Mose, Kapitel 16, Vers 13. Es geht da um diese eine Sklavin, glaube ich, von Abraham.
Ach ja, da hatten wir schon mal drüber diskutiert. Erst verspricht Gott Abraham ganz viele Kinder. Dann kriegt Abraham aber bekanntlich keine Kinder, was nach meiner Überlegung ja auch daran liegen könnte, dass er mit seiner Frau Sarah, dass es Halbgeschwister sind. Und da kann das vorkommen, dass die zusammen keine Kinder kriegen können. Dann, wegen einer Dürre, müssen Abraham und Sarah irgendwie in so einen Nachbarort. Und da nimmt König Abimelech die wunderschöne Sarah zu sich, die allerdings da ja schon sehr alt ist, gemäß der Geschichte. Und danach ist Sarah dann schwanger. Und ich glaube, dass das ursprünglich womöglich mal als Verarschgeschichte geplant war. Weil es wird ja gesagt, dass Sarah und Abraham Halbgeschwister sind. Und wenn die zusammen keine Kinder haben können, dann würde das erklären, warum die keine Kinder hatten. Und dann nachher ist sie schwanger. Und das könnte man dann sehr gut so deuten, dass er von diesem König Abimelech geschwängert wurde. Und auch diese Vorhersage, die Abraham gegenüber gegeben wird, also in der Bibel gibt es 2 Begriffe für Sohn. Das eine ist, glaube ich, Nachkomme und das andere sozusagen Sohn. Und nur der Nachkomme bezieht sich auf einen selber gezeugten Sohn. Ne? Und ich meine, die Vorhersage bezieht sich auf die andere Variante von Sohn, also nicht selber gezeugt. Also das könnte man prima in so eine Geschichte umwandeln, so, sagen wir, wo der Teufel jemanden verarscht oder so. Na, jedenfalls, als Abraham dann seinen eigenen Sohn hat, da wird dann ja die Magd verstoßen, weil sie aufmüpfig ist. Und dann kommt sie irgendwie an eine Quelle, ich weiß es nicht mehr genau. Also da haben sie sich wieder auf Teufel komm raus quasi irgendeinen dummen Spruch ausgesucht. Ich hatte ja
Da steht direkt da vorne dran, also sein Engel sagt zu dieser Magd von Sarah, von Sarai, steht hier in der Lutherbibel 2017, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Ja, okay, so viel zur Selbstbewusstsein und Gleichbedeutung.
Menschenwürde. Ja?
Ich will deinem Nachkommen, bla bla bla, und du wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wird jeder Mann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Na, auch klasse. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit dir redet, du bist ein Gott, der mich sieht. Haha. Also, du bist ein Gott, der mich sieht und der mir sagt, ich soll zu meiner Herrin zurückgehen und mich demütigen lassen. Gut.
Und ich bekomme ein Scheißkind.
Ja, ein Scheißkind kriegst du auch noch, der den anderen... Ja, okay.
Ich habe ja übrigens der Piratenpartei den kleinen Tipp gegeben, wenn Obama kommt... Ne? Obama war ja, ist ja, sag mal, durch diese NSA-Spitzelaffäre so ein bisschen verbrannt. Und da habe ich den Piraten vorgeschlagen, das ließe sich doch beim Obama-Besuch gut mit dem Kirchentagsthema Du siehst mich in Verbindung bringen. Und die zeichnen sich da auch sehr interessiert.
Schön.
Ja, also der Kirchentag mag also einen Gott, der die Leute demütigt und sie zwingt, Kinder zu haben, die sie nicht haben wollen. Okay. Klasse. Also, das ist immer so ein typischer Tipp an alle Amateurketzer draußen. wenn irgendjemand mit einem Bibelspruch kommt, einfach mal den Kontext lesen. Mhm. Weil es wird uns immer gesagt, wir nehmen die Sachen aus dem Kontext. Das Gegenteil ist wahr. Wenn der Predigt hört, Kontext lesen, in welchem Zusammenhang ist, wer sagt das, wen, warum, was passiert außenrum. Und schon wieder in Kirchen. Und dann auf die berlin.de-Seite gehen, nach Religion googeln und den ersten Link nehmen.
Was hat es denn jetzt mit diesem Millionenschein da auf sich? Du sagtest, da wäre was geplant, aber mir ist jetzt nicht klar, ist das dann so ein großer Scheck, wie man den publikumswirksam überreicht oder was ist
das? Nein, das ist eine Größe von so einem ganz normalen Euroschein. Und da ist dann eben auf der einen Seite der Moses drauf mit unserem Motto.
Mhm.
Und dazu eben die der Hinweis auf die 250 Millionen Steuergelder, und auf der Rückseite steht dann, wie sich diese Viertelmilliarde Euro an Ausgaben zusammensetzt. Mhm. Ja.
Mhm. Ja, quasi atheistische Umsatzrendite, die dann nach Berlin geschwemmt wird. Und wo wird das dann verteilt? Innerhalb von Berlin oder in Wittenberg?
Ja, genau. Das machen wir dann auch direkt.
Mhm. Gut, da wünsche ich euch schon viel Spaß. Ich glaube, das Wetter ist momentan gut in Deutschland.
Ja, ziemlich, ja.
Gut, ja. Gut. Philipp, hättest du die Gelegenheit, nach dem Kirchentag dann was von deinen Erfahrungen hier zu berichten?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ginge dann frühestens am Dienstag.
Hm.
Ja. Ja.
Okay, du kannst dich ja noch melden oder ich frage dann nochmal nach. Wir könnten dann ja vielleicht so eine kurze Sache irgendwie halbe Stunde, Stunde irgendwann abends machen.
Genau.
Oder wann es dann passt.
Ja.
Fände ich jedenfalls cool, wenn wir da direkt kurzfristig was liefern könnten.
Und ich will auch nochmal direkt auf unsere Seite elftes. Sorry, nochmal. Direkt nochmal auf unsere Seite elftesgebot.de hinweisen. Also 11-TES-Gebot.de. Und dann ist da während des Kirchentags auch wieder dieser schöne Counter, der dann bis zum Ende hinläuft und dann bei 11,9 Millionen Euro stoppt. Mhm. Als Anzeige
für
die
übrigens
Steuergelder.
Entschuldigung.
Ja.
Ich würde übrigens für eure Du zahlst mich Kampagne auch eine Bibelstelle geben. Ich habe gerade gegoogelt. Und zwar Psalm 94, 23. Du zahlst ihnen ihre Verbrechen heim und vernichtest sie durch ihre eigene Bosheit. Ja, unser Gott, vernichte sie.
Nochmal, welcher Psalm?
Psalm 94, 11. Nee, Psalm 94, 23. Du zahlst ihnen ihre Verbrechen heim und vernichtest sie durch ihre eigene Bosheit. Ja, Herr, unser Gott, vernichte sie.
Sehr gut, das nehme ich mal. Danke.
Bitte.
Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr euch noch dazugeschaltet habt. Und Philipp, dir und deinen Mitketzern im weiteren Sinne. Viel Spaß und Erfolg. Hoffentlich bleibt die ganze Sache friedlich. Das ist ja wohl auch immer so eine Sache. Also soll ja den einen oder anderen Christen geben, der nicht unbedingt dann die Backe noch, also die müsste er ja noch nicht mehr hinhalten, aber Gläubige können ja häufig mit provokanter Satire nicht so gut umgehen. wenn Philipp dann sagt, ich muss sie warnen, ich bin Bibliothekar, dann kommt das vielleicht auch nicht so abschreckend drüber. Aber so viel zum Kirchentag in Berlin 2017, diese Woche. Vielen Dank an meine Mitketzer. Viel Spaß, Philipp, David, Carsten und allen anderen von unserer Seite und meinetwegen auch den Kirchentagsbesuchern in Berlin. Und dann nächste Woche hören wir dann von Philipp, was er zu berichten hat. Vielen Dank und noch einen schönen Sonntag.
Tschüss.
Ciao.